Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van de Weyer.
Manche von euch, die warten wahrscheinlich schon seit November sehnlichst darauf, dass der Weihnachtsbaum aufgestellt wird. Da wird Lebkuchen gesnackt und da ist natürlich auch schon der perfekte Soundtrack am Start. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Und dann gibt's die, die tun sich richtig schwer mit der Jahreszeit gerade. Fühlen sich eigentlich permanent müde, es ist kalt, es ist ungemütlich, es ist dunkel, wenn man aus dem Haus geht, es ist dunkel, wenn man wieder nach Hause kommt. Und egal zu welcher Fraktion ihr jetzt gehört, wir machen es uns in dieser Episode Eine Stunde Liebe so richtig schön gemütlich. Wir gucken uns nämlich an, wie wir gut durch den Winter kommen, als Single und in einer Beziehung. Tipps gibt's unter anderem von Paartherapeutin und Beziehungscoach Sharon Brehm, die mir erstmal erzählt hat, was eigentlich an diesem Klischee dran ist, dass wir im Winter eher so auf Nähe aus sind.
Es gibt tatsächlich Studien, die sagen zum einen, dass wir Richtung Oktober, November, wo es eigentlich ja sonst immer kälter ist, einen erhöhten Testosteronspiegel haben. Was auch bedeutet, weshalb so viele Kinder dann wieder im späten Frühjahr, Anfang Sommer entstanden sind oder auf die Welt kommen. Außerdem ist es ja so, wenn so wenig Sonne scheint, dass auch unser Serotonin-Level so ein bisschen sinkt. Und Serotonin ist dafür da, dass wir uns wohlig fühlen und dass es uns gut geht und dass wir glücklich sind. Und wenn wir quasi kuscheln und uns nah sind, dann lösen wir auch ein bisschen mehr von diesem Serotonin aus. Das heißt, es könnte biochemische Gründe dafür geben, weshalb wir in der kalten Jahreszeit mehr miteinander kuscheln. Aber natürlich gibt es auch soziale, gesellschaftliche Gründe, die dafür sprechen.
Also einfach, weil man mehr drin ist und damit dann sowieso schon im positiven wie im negativen Sinne mehr aufeinander hängt.
Genau, man ist mehr zu Hause und möchte vielleicht weniger raus. Deswegen hat man vielleicht gar keine Lust, auf das fünfte und sechste Date mit anderen Menschen zu gehen. Aber manchmal spielen tatsächlich auch die Feiertage eine Rolle. Im Sinne von, wenn ich dann bei meinen Eltern bin oder Silvester an die Tür klopft, dann reflektiere ich nochmal das ganze Jahr und überlege mir, vielleicht sollte ich doch eine Beziehung starten. Vielleicht wäre es gar nicht so verkehrt, das mal auszuprobieren, da zumindest mutig zu sein. Und solche Einflüsse spielen natürlich auch eine Rolle.
Wenn man jetzt schon in einer Beziehung ist, ist dann so diese Jahreszeit, in der man mehr drin ist, prinzipiell gut oder schlecht für eine Beziehung oder kann man das gar nicht so pauschal sagen?
Ich glaube, man kann es tatsächlich nicht pauschal sagen, denn für manche Menschen ist das was total Schönes, wenn sie mit ihrem Partner zusammen sind, ihrer Partnerin. Und ich glaube, das hängt vor allem damit zusammen, wie gut kann ich denn mit meinem Herzensmenschen sein? Also es gibt Menschen, für die ist es total angenehm, wenn man im gleichen Zimmer ist, aber zwei unterschiedliche Dinge tut. Allein das fühlt sich nach Nähe an, das ist vielleicht noch kein Date, noch keine Paarzeit, aber die genießen das richtig, wenn dann jemand noch mit im Raum ist. Es gibt eben das Gefühl von Gemeinschaft oder Verbundenheit. Wenn ich allerdings in einer Beziehung bin, in der man sich eh oft streitet, in der man sich kontrolliert fühlt oder nicht gesehen fühlt, oder grundsätzlich einsam, dann fühlt man sich vielleicht noch einsamer. So ein bisschen wie, wenn man zu Hause alleine ist und Netflix schaut oder Podcast hört. Und man ist einfach für sich, dann fühlt man sich nicht zwangsläufig einsam. Aber wenn man auf einer großen Party ist oder einer großen Fest und man kann mit niemandem reden, dann kann man sich manchmal da auch besonders einsam fühlen. Und das spiegeln eben, also die Beziehungsqualität spiegelt sich eben auch, wie schön fühlt es sich an, wenn wir zusammen zu Hause sind.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass das für Menschen, die so viel Me-Time brauchen, gegebenenfalls auch so eine Herausforderung ist, oder?
Total. Je nachdem, weshalb ich Me-Time brauche, kann das manchmal anstrengend werden, weil die meisten Menschen, die Me-Time brauchen, um aufzuladen, also Klammer auf, viele Introverts brauchen vor allem einfach den Kontakt zu sich selbst, weil der Kontakt nach außen viel Energie zieht, Klammer zu. für die ist das anstrengend, weil sie das Gefühl haben, ich muss jetzt Erwartungen erfüllen oder ich muss jetzt eine Maske aufziehen oder ich muss jetzt dir gerecht werden, ich muss mich auf deine Bedürfnisse einlassen. Und das kann natürlich anstrengend sein.
Und das hat dann ja gegebenenfalls auch was damit zu tun, dass man so ein Nähe-Unabhängigkeitsbedürfnis vielleicht auch dann nochmal anders auslotet, ne? Und sich dann potenziell irgendwie eine Person, die vielleicht mehr Zeit für sich braucht, dann abgrenzen muss, was dann ja wieder sich für die andere Person unangenehm anfühlen kann.
Total, weil die meisten von uns haben gelernt, dass Grenzen etwas ganz Gefährliches und Furchtbares sind. Wer Grenzen zieht, der schließt andere aus. Das ist zumindest das, was ganz viele von uns gelernt haben. Aber eigentlich haben Grenzen ja erstmal nur den Sinn und die Idee, dass wir uns alle sicher fühlen.
Mhm.
Wir können nämlich auch Grenzen auf eine Art und Weise setzen, die andere nicht ausschließt. Das haben wir aber meistens nicht gelernt. Und wenn wir quasi zusammen im Zuhause sind und ich dann das Gefühl habe, oh, ich müsste mich jetzt abgrenzen und ich muss die andere Person irgendwie ausschließen oder ich muss mich von der distanzieren, weil ich sonst das Gefühl habe, da ist so viel Erwartungsdruck, dass er drückt mich richtig,
mhm.
dann fühlt sich die andere Person vielleicht zurückgewiesen. Wenn ich hingegen merke, okay, ich könnte aber Grenzen setzen und das einfach kommunizieren und die andere Person hat dafür ganz viel Verständnis und findet es vielleicht sogar ganz gut, dass ich da so offen damit umgehe, dann kann das auch wieder zu Nähe führen. Weil dann merke ich, okay, ich kann Grenzen setzen, ist überhaupt nicht schlimm, ich muss mich nicht verteidigen, alles in Ordnung. Jetzt kann ich dir auch wieder näher kommen.
Wie würde denn so ein, ich sag mal, Framing, das hat ja dann auch oft mit Kommunikation zu tun und wie man das der anderen Person übermittelt, aussehen, dass man quasi sagt, hey, ich mache das nicht, um dich quasi wegzustoßen, sondern weil es auf eine längere Perspektive betrachtet gut für uns beide ist.
Eigentlich genauso, wie du es gerade gesagt hast. Für all diejenigen, die zuhören, was oft passiert, die Sachen, die man sich denkt, nämlich, ich will dich nicht verlassen, ich brauche jetzt einfach nur 5 Minuten für mich. Das sind Dinge, die weiß die andere Person nicht. Die andere Person kann nicht in deinen Kopf schauen und sagen, ah, okay, in 5 Minuten ist alles wieder in Ordnung, sondern die sieht vielleicht nur den Rückzug oder die Distanz oder dieses, jetzt flieht die Person sich in Social Media oder in den Fernseher oder sonst irgendwo hin. Und wenn ich das, was in meinem Kopf sowieso läuft, nämlich ich brauche 5 Minuten und dann habe ich wieder Zeit für dich oder ich will noch diese Serie schauen oder ich will noch was auch immer. Und ich bin bei dir in 5 Minuten, in 1 Stunde, in 3 Stunden und dann haben wir genug Zeit, um was Schönes miteinander zu machen. Dann beruhigt es die andere Person, weil die dann sagen kann, okay, darauf kann ich mich einstellen.
Mhm.
Das gibt mir eine Struktur, das gibt mir Klarheit.
Ja, also auch beim Thema Freiheit geben und sich Freiheiten nehmen, da ist am Ende eben Verbindlichkeit wichtig, damit kein Vertrauen verloren geht. Und mit Sharon, da geht es gleich noch darum, warum wir uns im Winter vielleicht tatsächlich auch noch mal eher an Personen binden, die wir im Sommer für eine Beziehung überhaupt nicht in Betracht ziehen würden. Stichwort Cuffing Season. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, den Begriff? Was da genau hintersteckt, das klären wir gleich. Erstmal geht's jetzt um eine der Fragen, beziehungsweise um eines der No-Gos beim Sex. Socken im Bett. Wenn ihr jetzt sofort, nee, komm bitte, auf gar keinen Fall sagen wollt, ja, dann hört vielleicht jetzt erstmal zu und vielleicht überdenkt ihr nach dem, was jetzt kommt, eure Entscheidung vielleicht nochmal. Hinter dieser Socke, die man da im Bett potenziell trägt, da steckt, muss man ja auch sagen, oft ein unterschiedliches Wärme-Kälte-Empfinden. Ne? Bei der einen Person, da kann die Heizung nicht hoch genug stehen, da muss die Socke im Bett immer dabei sein, sonst kann man überhaupt nicht einpennen. Die andere Person, die schläft selbst bei Minusgraden noch mit Fenster auf Kipp. Wie unterschiedlich das in Beziehungen sein kann mit dem Kälteempfinden, dazu haben wir uns mal in Lübeck umgehört.
Wir haben ein unterschiedliches Kälteempfinden und Wärmeempfinden. Mein Mann zum Beispiel ist zu Hause immer in kurzer Hose und T-Shirt unterwegs. Ich brauche immer einen Pulli oder eine Decke auf dem Sofa.
Ja. Ja, das kenne ich tatsächlich auch, dass dann, ich sag mal, im Oktober schon die Heizung angemacht wird, wobei der andere Partner oder der andere Beziehungsteil dann quasi sagt, du, ist doch gar nicht so kalt, oder nimm dir eine Decke. Ja, das ist mir tatsächlich bekannt.
Mein Schatzi ist total, also der friert auch unglaublich schnell, verrückterweise. Und wir sind da eher so auf gleicher Ebene. Und wenn jemand friert, dann kriegt er die Decke, ohne dass er viel irgendwie was sagen muss. Also da sind wir sehr zueinander geneigt.
Wenn beide da gleich ticken, also dieses Kälte-Wärme-Empfinden sich zumindest ähnelt, dann ist ja erstmal schon mal gut. Wenn das aber nicht so ist, wenn eine Person immer mehr friert als die andere, dann wirkt sich das natürlich auch auf den Sex aus. Eine Stunde liebe Reporterin Astrid Wulff, die hat sich für uns mal zum Thema Liebe und Sex bei Kälte umgehört. Ganz grundsätzlich, Astrid, wie wirkt sich denn Kälte auf unsere sexuelle Lust aus?
Ja, das kennen wahrscheinlich viele von uns. Wenn wir frieren, fühlen wir uns eher unwohl und haben auch nicht gerade Lust, uns auszuziehen, berühren zu lassen. Die Durchblutung unserer Genitalien läuft ja auch eher auf Sparflamme. Die ist ja für die Erregung auch wichtig. Entsprechend ist da Kälte nicht gerade förderlich für unsere Lust auf Sex.
Ist es denn tatsächlich so, dass Männer und Frauen grundsätzlich ein unterschiedliches Wärmeempfinden haben?
Ja, tendenziell frieren Frauen tatsächlich schneller. Und das liegt daran, dass Frauen im Schnitt bis zu einem Viertel weniger Muskeln haben und Muskelmasse produziert Wärme. Der Fettanteil ist zwar bei Frauen höher, der macht aber nicht so viel aus. Dazu ist die Haut bei Männern dicker und die hält auch eher warm.
Wie können denn Paare gut damit umgehen, wenn es tatsächlich so ist, dass beide unterschiedliche Bedürfnisse haben, was Wärme und Kälte angeht?
Ja, total wichtig ist, den frierenden Partner oder die Partnerin ernst zu nehmen. Darüber habe ich mit dem Sexualtherapeuten Carsten Müller gesprochen und er sagt, auf keinen Fall Sprüche reißen, ne? So nach dem Motto, komm Frostbeule, stell dich nicht so an.
Mich erlebt es oft, dass sich darüber lustig gemacht wird, wenn irgendjemand dauerkalt ist und dann die Mütze auch in der Wohnung anhat und so weiter. Und ich finde, das ist eben auch erstmal ein Bedürfnis eines Menschen. Und das ernst zu nehmen und wahrzunehmen, wird auch in Bezug auf Sexualität wichtig sein, weil wir, wenn wir Bedürfnisse von anderen Menschen wahrnehmen, von unseren SexualpartnerInnen wahrnehmen, dann wird das direkt irgendwie auch ja, eine Nähe aufbauen, eine emotionale Nähe. Und emotionale Nähe ist einfach auch die Grundlage für körperliche Nähe und Lustempfinden.
Kälte- und Wärmeempfinden kann also auch ein hervorragendes Übungsfeld sein, um ganz grundsätzlich über unterschiedliche Bedürfnisse ins Gespräch zu kommen. Also sei es beim Sex oder bei anderen Themen. Also ganz offen darüber zu sprechen, wie sich die Bedürfnisse unterscheiden und was man tun kann, damit es für alle gut ist, weil ja jedes Bedürfnis seinen Platz hat.
Du hast ja gerade schon gesagt, dass Kälte nicht gerade förderlich ist für unsere Lust auf Sex. Wie kriegen wir es denn hin, dass wir auch so in der richtig kalten Zeit die Lust auf Sex nicht verlieren oder die wiederfinden?
Ja, zum einen hilft es, darauf zu achten, dass der oder die andere schön warm wird oder warm bleibt, sprich eine Wärmflasche machen, zudecken, Tee kochen, weil Lust auf Nähe und auf Sex wird ja auch dadurch befeuert, dass wir uns wohl und geliebt und umsorgt fühlen. Zum anderen lässt sich Wärme auch beim Sex einbauen. Es gibt zum Beispiel wärmende Massageöle, auch Gleitgele. Es gibt auch beheizte Sextoys, die sich bis zu 40 Grad aufwärmen. Gerade Toys aus Metall, die lassen sich auch gut zum Beispiel mit warmem Wasser aufwärmen. Die können die Wärme auch länger speichern und die Hände fortzuwärmen. Das ist natürlich Pflicht.
Ja, wenn ich mir vorstelle, wie mich so eine kalte Hand anfasst, dann denke ich auch so, nee, lass mal lieber.
Und geh weg.
Die alles entscheidende Frage, ja, über die müssen wir auf jeden Fall auch noch sprechen. Socken beim Sex. Ist es das totale No-Go oder geht es am Ende auch klar?
Da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ich habe mich dazu auf der Straße mit Leuten unterhalten und da war ein Urteil schon sehr vorherrschend.
Also für mich nicht. Also ich brauche das, dass ich irgendwie barfuß bin im Bett.
Auf gar keinen Fall. Nein, Socken im Bett gehen gar nicht.
Keine Socken.
Forschung hingegen zeigt, Socken im Bett können sich tatsächlich lohnen. 13 heterosexuelle Paare, die an einer Studie aus Groningen teilgenommen haben, die hatten eine höhere Orgasmusquote, wenn sie Socken beim Sex anhatten. Bei den Frauen ohne Socken ist etwa jede zweite gekommen, mit Socken waren es 80%. Was ja auch logisch ist, wer keine kalten Füße hat, kann sich viel besser entspannen.
Also Socke beim Sex am Ende dann, ich würde jetzt nicht sagen eine Orgasmusgarantie, aber auf jeden Fall sollte man mal drüber nachdenken, ob die Socke wirklich so einen schlechten Ruf hat. Und es gibt übrigens tatsächlich auch Studien dazu, dass Menschen, die Socken im Bett tragen, schneller einschlafen. Im Schnitt sind das 15 Minuten. Und mal so ganz in den Raum reingedacht, wenn man irgendwie schneller einpennt, dann ist man dann ja vielleicht auch morgens besser drauf, weil man besser eingeschlafen ist, weil man ausgeschlafener ist. Nur mal so ein Gedanke von mir. Jetzt haben wir ja eben schon über Paare gesprochen. Und jetzt gucken wir uns mit der Paartherapeutin Sharon Brehm an, wie wir auch als Singles gut durch den Winter kommen. Und seit ein paar Jahren, da ist so ab Oktober, November auch immer wieder die Rede von der Cuffing Season. Das kommt aus dem Englischen. To cuff ist ein umgangssprachlicher Ausdruck für einen Hookup, also Casual Sex. Und als Cuffs werden aber auch Manschetten oder Handschellen bezeichnet. Also auch eher im Sinne von kinky. Und das hier, das steckt eigentlich hinter der Cuffing Season.
Die Idee hinter Cuffing Season ist, dass man eben in dieser absolut Herbst bis Anfang Frühling, März, also von ungefähr ja, Oktober, Ende Oktober bis März, besonders viel Lust hat, sich an jemanden zu binden. Und das aus den sogenannten Situationships, also vielleicht sehr unverbindlichen Techtelmächteln, ein bisschen was Ernsteres, was Verbindlicheres wird. Man muss vielleicht dazu wissen, dass das jetzt kein wissenschaftlich lang erforschtes Phänomen ist. Es gibt ein paar Ideen, das ist ein Begriff, der in der Umgangssprache, vor allem im amerikanischen oder US-Englisch oder im englischen sprachigen Raum, besonders präsent ist. Aber auch ich merke das in der Paartherapie, dass jetzt die Leute sich so ein bisschen mehr auf Sachen einlassen.
Was ja erstmal irgendwie ganz positiv klingt, sich aufeinander einzulassen.
Total, weil man im Sommer ist man so wild und will so viel erleben und hat so viele Sachen zu tun. Und im Winter ist dann so, ach, vielleicht könnten wir es nicht ausprobieren. Die Schwierigkeit ist manchmal, dass es tatsächlich dann eher für eine Saison ist.
Und dass man vielleicht dann auch mit einer Person den Winter verbringt, wo man vielleicht jetzt nicht im Sommer so bereit wäre. Also dass man quasi, ich will jetzt nicht sagen die B-Auswahl, aber irgendwie läuft es ja dann schon darauf hinaus, dass man dann irgendwie sich mit Leuten arrangiert, wo man so denkt, hätte ich jetzt nicht sofort irgendwie gesagt, lass mal.
Ja, es ist vielleicht ein, ich lasse mich auf Menschen, die ich mir erstmal nicht ausgesucht hätte. Und das ist per se nichts Schlechtes, denn wir alle haben ja auch unsere Muster. Und unsere Muster umgekehrt waren ja auch nicht immer zielführend. Und dann zu sagen, okay, es fühlt sich eigentlich ganz gut an. Also schaue ich mal, was passiert, wenn man dem Ganzen einen Namen gibt oder sich mehr drauf einlässt, ist absolut in Ordnung. Und ich weiß, also ich muss jetzt gerade aufschmunzeln bei B-Ware, weil das natürlich der erste Gedanke ist. Aber vielleicht ist es weniger Beware als einfach neues Muster.
Oder ein anderer Blick dann vielleicht auch, den man auf die Person dann hat, ne?
Total. Und dass man dann plötzlich auch jemanden für ganz andere Qualitäten spannend und wichtig und toll empfindet. So, dein Charakter zum Beispiel ist ganz toll. Oder ich finde, du hast tolle Werte. Das ist ja bei den meisten Dating-Profilen nicht das Erste, auf was wir schauen. Leider.
Ich kann mir aber schon auch vorstellen, dass da die ein oder andere Herausforderung auch drin steckt, oder?
Die Menschen, die sich quasi in dieser Zeit aufeinander einlassen und sagen, wir probieren das, die haben eigentlich genau die gleichen Schwierigkeiten wie Paare zu jeder anderen Zeit im Jahr. Und das beginnt mit einem, okay, jetzt sind wir ganz viel zusammen und verbringen viel Zeit miteinander, was wunderschön sein kann, aber vielleicht auch anstrengend sein kann, weil man dann irgendwann im Laufe der Zeit auch trotzdem die ein oder andere Grenze ziehen möchte. Auch sowas wie diese Honeymoon-Phase, die wir alle kennen, wo es am Anfang schön und spannend ist und alles ist perfekt an der anderen Person. Wir finden jeden kleinen Makel, finden wir süß und niedlich und irgendwie putzig. Nach so ein paar Monaten kann es ja tatsächlich sein, dass wir auf diese süßen Makel einen anderen Blick bekommen.
Ich meine, es kann ja durchaus auch eine Option sein, ohne Partnerin, ohne Partner gut durch diese dunkle Jahreszeit zu kommen. Und da habe ich mich gefragt, wie kommen wir denn da gut durch? Also was kann man sich da vielleicht auch holen? Weil es ist ja dann vielleicht auch, egal ob man möchte oder nicht, keine Person da, selbst wenn man will.
Ich glaube, und das ist ganz, ganz wichtig, wir Menschen sind einfach soziale Wesen. Was nicht bedeutet, dass wir alle einen romantischen Partner oder eine Liebesbeziehung brauchen. Aber wir brauchen eben soziale Kontakte. Und im Idealfall sind das, meine Supervisorin hat gesagt, eigentlich 5 Personen. Mhm. Eigentlich bräuchten wir 5 Personen, die wir fast zu jeder Tageszeit anrufen können, damit wir, wenn wir mal durch eine Krise gehen oder wenn es uns gut geht oder was auch immer, uns da gut aufgefangen fühlen. Und wer jetzt merkt, okay, ich habe diese 5 Personen nicht, überhaupt nicht schlimm, ist erstmal nur gut, das zu merken. Und die meisten von uns können da was verändern. Ich weiß, viele von uns haben erstmal Angst vor Zurückweisung. Da geht es noch nicht mehr beim Dating, sondern auch, was ist, wenn ich neue Leute kennenlerne? Die haben keinen Bock auf mich. Aber schreibe mich in den Sportverein an, ich engagiere mich für ein soziales Projekt und bin dort in einem Verein aktiv, über Meetup-Gruppen, die es eigentlich in größeren Städten gibt, über, keine Ahnung, für manche reicht das überhaupt schon, in so einem, zum Beispiel bei einem Poetry Slam zu sein und dazuzuhören und da Menschen zu beobachten. Das heißt, so Gemeinschaft braucht es einfach oder Verbundenheit.
Und wenn man die Personen schon hat, dann kann man sich ja dann wahrscheinlich auch mit Freundinnen und Freunden irgendwie, die Dänen sagen Hügge, die Niederländer sagen irgendwie Gesellig machen, so dass man sich dann einfach trotzdem gemütlich macht, egal in welchem Beziehungsstatus man auch zueinander steht. Ne?
Oh ja, du hast vollkommen recht. Bitte auch unbedingt die Menschen ins Boot holen, die einem auch wichtig sind. Kann nämlich auch gut sein, dass es denen ganz genauso geht und die sich freuen, da Verbindung zu spüren.
Und dass sie das vielleicht dann auch gar nicht wissen, dass man diese Verbindung vielleicht gerade braucht und das dann auch ja vielleicht nochmal eine total schöne Ebene irgendwie in der Freundschaft dann auch aufmachen kann, wenn man das Gefühl hat, man wird wirklich gebraucht, so, ne?
Voll. Und das sind auch, also selbst wenn die andere Person in der Beziehung ist, das ist eine ganz andere Qualität, wenn man dann mit einer guten Freundin einfach zusammensitzt und dann, du hast gerade gesagt, so Hicke, Kuchen isst, sich's gemütlich macht, Quatsch, Tee trinkt. Das fühlt sich einfach schön an. Und gerade in der Zeit, in der wir so alle das Gefühl haben, wir haben so viel zu tun, dann nochmal rausgeholt zu werden und zu merken, nee, wir sind ja nicht nur Arbeitstiere, ist voll gut.
Vielleicht habt ihr ja auch wirklich Lust, das so richtig zu zelebrieren, dass man gerade eben nicht so viele und nicht so lange Sachen draußen machen kann. Ne? So ein heißer Kakao, der schmeckt im Sommer, am Ende muss man auch sagen, nicht so gut, wie wenn es draußen einfach krass ungemütlich ist und man sich da so richtig schön einmuckeln kann einfach. Und muss ja nicht der Kakao sein, können ja auch andere Sachen sein, kann ein schöner Spieleabend sein, kann irgendwie eine ausgiebige Kochsession sein oder so. Ich glaube, da werdet ihr vielleicht auch selber ganz schön erfinderisch. Wie wir gut durch die kalte Jahreszeit kommen, das haben auch schon Mai Hüang und Diane in unserem Podcast Achtsam besprochen. Laut verschiedenen Studien kann zum Beispiel Lichttherapie helfen.
Das ist nicht einfach nur eine normale Glühbirne, sondern eine Therapielampe oder eine Lampe, die eine bestimmte Beleuchtungsstärke hat. Also es muss mindestens 10.000 Lux sein und man soll die 30 Minuten am Tag verwenden. Es ist wichtig, dass wir die Lampe in der Nähe von unserem Gesicht, von unseren Augen haben. Wir müssen nicht direkt in die Lampe reingucken. Das ist auch sehr unangenehm, weil es oft auch sehr grelles Licht ist. Aber es sollte in der Nähe sein, damit unsere Augen dieses Licht abbekommen. Vielleicht in so einem Winkel von 30 bis 60 Grad und wir können auch währenddessen lesen oder essen oder surfen.
Und wann wirkt das am besten? Also wann soll man das am besten machen? Ich könnte mir vorstellen, morgens, damit man auch wacher wird, oder?
Tatsächlich. Also in dieser Studie kam heraus, dass das Morgenlicht am wirksamsten ist, dass man wacher wird. Und sie empfehlen auch je früh wie möglich, also vor oder auch während dem Frühstück, also dass man schön dieses Licht abbekommt. Es gibt Menschen, die brauchen es auch abends. Das kann man aber einfach auch individuell ausprobieren. Aber so von der Forschungslage her sagt man, dass es morgens ganz gut ist. Und viele Patienten berichten schon, dass sie nach einer Woche einen Unterschied merken. Bei manchen dauert das 2 bis 4 Wochen. Und wenn man nach 3, 4 Wochen keine Unterschiede gemerkt hat, dann kann man das auch abends nochmal versuchen. Also nicht direkt vorm Einschlafen, aber so nachmittags, ja.
Die komplette Episode, die verlinke ich euch in den Shownotes. Da geht es unter anderem auch darum, welche Rolle das Mindset, das man gegenüber dem Winter hat, spielt. Also wie man tatsächlich besser durch den Winter kommt, wenn man versucht, der Jahreszeit gegenüber positiv gestimmt zu sein. Also wenn man sich da so theoretisch richtig reinhypt, dass man vielleicht jetzt nicht eine Person ist, die Winter irgendwie kacke und ungemütlich findet, sondern wenn man sagt so, hey, das ist jetzt für mich voll die Chance, endlich meine schönen warmen Wollsachen anzuziehen und sowas. Eine andere Option, gut durch den Winter zumindest mal so für 2-3 Wochen zu kommen, kann natürlich auch der Urlaub sein. Dahin fahren, wo es warm ist. Sonne, Strand und Meer. Das gibt's gerade bei Emmas Freund. Der ist im Urlaub und sie ist zu Hause geblieben. Was das mit ihr macht, das erzählt euch Emma jetzt im Liebestagebuch.
Mein Partner ist gerade für 2 Wochen in einem Land weit weg von Deutschland im Urlaub, und zwar am Meer. Und er ist dort mit einer Gruppe von FreundInnen und unter anderem feiert er auch seinen Geburtstag dort. Und als mein Partner mir das erzählt hat, dass dieser Urlaubsplan mit diesem Freundeskreis besteht, habe ich sofort so ein merkwürdiges Gefühl bekommen und ich habe erst gedacht, dass ich eifersüchtig bin. Und ja, das bin ich auch zum Teil, aber ich habe dann irgendwann relativ schnell gemerkt, so nee, das ist nicht die Erklärung dafür, das fühlt sich nicht stimmig an. Und dann habe ich gedacht, dass ich neidisch bin. Da habe ich aber gemerkt, so nee, das ist es auch nicht. Es ist eine Art Traurigkeit darüber, dass ich sowas nie hatte, nämlich eine verlässliche Gruppe oder einen festen Freundeskreis und eben auch Urlaub machen mit FreundInnen. Das habe ich noch nie gemacht. Ja, und das alles hat eben diese Traurigkeit oder diese Trauer in mir ausgelöst, als er mir erzählt hat, dass sie 2 Wochen in den Urlaub ans Meer fliegen wollen. Und ich habe auch mit ihm darüber gesprochen. Ich habe erst ein bisschen rumgedruckst, aber habe es ihm dann direkt gesagt, dass ich mich damit unwohl fühle und auch die Gründe, warum ich mich unwohl fühle. Und er meinte daraufhin, du, das wäre überhaupt gar kein Problem, wenn du mitkommst. Das Problem ist leider, dass es für mich nicht einfach ist, mitzukommen, weil ich mir solche Urlaube nicht leisten kann so richtig. So eine Reise an einen entfernten Ort mit lieben Menschen zusammen, das ist schon ein sehr großer Wunsch von mir. Und insbesondere besteht ja der Wunsch nach einem Urlaub mit meinem Partner gemeinsam. Wir haben jetzt bisher nur Tagesausflüge unternommen, meistens mit dem Rad irgendwo hingefahren und dann eben abends wieder zurück. Aber bisher gab es noch keine gemeinsame Reise über mehr als einen Tag, also mit Übernachtung, wo man dann eben auch mehr Zeit miteinander verbringt und so ein bisschen Alltag im Urlaub miteinander hat. Und das werde ich auf jeden Fall mit ihm nochmal besprechen, wenn er wieder da ist. Und ich, ja, aus all diesen Gründen, die ich gerade aufgeführt habe, hätte ich am liebsten mein Telefon jetzt in den letzten Tagen am liebsten mehrmals gegen die Wand geworfen, als er mir erzählt hat, ja, dass sie einen schönen Tag am Strand hatten und was sie gesehen haben und was sie unternommen haben. Und dann habe ich bei Instagram in den Stories die ganzen Fotos gesehen. Und da habe ich mir gedacht so, oh Mann, toll, schön für dich. Ich war echt so wütend darüber, aber ich wusste gleichzeitig auch, dass ich meine Wut da nicht auf ihn projizieren kann, weil er kann ja nichts dafür, dass er jetzt dort mit seinen besten FreundInnen ist. Und ich habe mich natürlich auch für ihn gefreut, dass er dort ist und so eine schöne Zeit verbringt und er hat wirklich einen sehr anstrengenden Job und dass er da jetzt mal 2 Wochen hat und wirklich abschalten kann, das ist wirklich richtig schön, da freue ich mich für ihn und ich hoffe, dass er auch richtig entspannt wiederkommen wird. Aber ich konnte halt trotzdem meine ganzen Gefühle wegen dieses Urlaubs nicht ausblenden. Und er weiß das auch. Ich habe, während wir jetzt miteinander telefoniert haben ein paar Mal oder auch eben Nachrichten geschrieben haben in dieser Urlaubszeit, habe ich ihm das auch mitgeteilt und wir haben darüber gesprochen und er hat sich meine Gedanken angehört und versteht das auch. Und er ist ja sehr, sehr sensibel im Umgang mit diesem Thema. Und ja, er hat mir dann auch so Sachen geschrieben, dass er sich wünschte, ich wäre jetzt bei ihm. Und das hat mich noch viel trauriger gemacht. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich bin traurig darüber, dass ich diese schönen Momente mit dir nicht teilen kann. Also ich habe dann das kommuniziert, statt ihm zu sagen, ich bin super wütend, dass du jetzt da bist und ich jetzt nicht bei dir sein kann und so. Und es ist quasi eine Mischung aus Sehnsucht, Traurigkeit, Neid und Eifersucht mit quasi Betonung auf die Sehnsucht nach dieser Urlaubsreise und dem Urlaub mit FreundInnen. Und natürlich auch vermisse ich ihn. Also natürlich ist da auch so eine Vermissung mit im Spiel. Wir kennen uns jetzt seit über einem Jahr und haben seit Anfang an immer super viel Zeit miteinander verbracht. Wir sehen uns fast jeden Tag und dann war jetzt der Urlaub schon ein richtig doller Cut. Aber jetzt ist schon mehr als die Hälfte der Zeit rum und in 5 Tagen sehen wir uns schon wieder. Und er hat auch schon gesagt, dass er sofort dann, wenn er seine Sachen zu Hause in seine Wohnung geschmissen hat, er dann direkt zu mir kommt und wir uns dann sehen und wir einen schönen Abend miteinander verbringen wollen.
Vielleicht hat er Emma ja auch tatsächlich eine Kleinigkeit mitgebracht von der Reise oder sowas. Wie das Wiedersehen war, das erfahren wir dann vielleicht hoffentlich auch demnächst von Emma. Ich sage danke an euch fürs Zuhören und auch nochmal danke an Sharon Brehm für die Beziehungs- und Single-Tipps für den Winter. Und auch nochmal einen Dank an Astrid Wulff für die Infos zum Thema Kälte und Sex. Themenwünsche, Rückmeldungen und Fragen, die könnt ihr wie immer sehr gerne an mail@deutschlandfunknova.de schicken. Ich bin Anke van de Weyer. Habt's warm und habt's gut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.